WDR 5. Leonardo. Wissenschaft und mehr. Mit Steffi Klaus.
Herzlich willkommen. Als ich klein war in den frühen 70ern, da hat die Milch noch der Milchmann gebracht. Einmal die Woche kam er mit seinem Pritschenwagen vorbei und hat uns die Metallkanne vor die Türe gestellt. Wo die Milch herkam, das habe ich ehrlich gesagt als Kind nie hinterfragt. Die kam halt vom Milchmann und die war lecker. Das ist heute ganz anders. Im Supermarkt, da stapelt sich die Milch. Vollmilch, fettarme, laktosefreie, Biomilch, Landmilch und, und. Zwischen 60 Cent und 1,60 Euro. Aber welche Milch ist die gesündeste, die leckerste, die von wirklich glücklichen Kühen und Bauern? Das besprechen wir heute bei Leonardo Liss Wissen im Gespräch mit einem Experten für Milchviehhaltung und gerne auch mit Ihnen. Welche Milch kaufen Sie und warum? Sind Sie bereit, für einen Liter Milch mehr Geld zu bezahlen, wenn Sie sicher sein können, dass die Produktionsbedingungen fair sind? 0800 567 83 mal die 5. Unter dieser Telefonnummer können Sie bei uns mitdiskutieren. 0800 567 83 mal die 5 oder eine Mail schreiben an leonardo@wdr.de.
WDR 5 Leonardo. Wissen im Gespräch.
Es ist Pilzezeit und wenn man sich selbst nicht traut, im Wald zu sammeln, haben die Supermärkte gerade eine breite Palette im Angebot. Pfifferlinge, Steinpilze und Co. Damit lassen sich tolle Gerichte zaubern. Das Einzige, was den Pilzgenuss trüben könnte, sind die alljährlichen Warnungen vor Strahlenbelastung. Denn auch noch im 31. Jahr nach Tschernobyl warnt das Bundesamt für Strahlenschutz, dass einige Pilze in Bayerns Wäldern noch immer radioaktiv verseucht sind. Tobias Jobke aus dem Leonardo-Team. Über welche Sorten müssen wir denn da reden?
Ja, um die zu kennen, da muss man sich schon ein bisschen für Pilze interessieren. Maronenröhrlinge, die kennt man wahrscheinlich noch am ehesten von Waldspaziergängen, auch den gemeinen Erdritterling. Das Bundesamt für Strahlenschutz warnt aber auch vor einer erhöhten Belastung bei braunscheibigen und orange Falben Schnecklingen und bei rotbraunen Semmelstoppelpilzen. Am stärksten belastet sind sie demnach im Bayerischen Wald, im Donaumoos, bei Ingolstadt und in der Region Mittenwald bei Garmisch-Partenkirchen. Aber das ist eben schon seit Jahren so und erstmal kein Grund zur Beunruhigung. Die Behörde sagt, die Strahlenbelastung durch den Verzehr von Pilzen zusätzlich zur natürlichen Strahlung, der wir ja ausgesetzt sind, ist vergleichsweise gering, zumindest wenn man die Pilze in üblichen Mengen isst.
Was ist genau die natürliche Strahlung, der die Pilze ausgesetzt sind?
Also wir Menschen sind ja einer kosmischen Strahlung ausgesetzt. Die ist mit natürlicher Radioaktivität gemeint. Und ja, es gibt auch eine künstliche Radioaktivität, von der wir bei den Pilzen sprechen, die wurde vor allem durch die Tschernobyl-Katastrophe verursacht. Nach der Havarie im April 86 haben sich ja radioaktive Teilchen über Russland und die Gebiete der heutigen Ukraine und Weißrusslands verbreitet. Und am Ende sind die ja auch in Deutschland angekommen. Anfang Mai fing es an zu regnen, vor allem über dem Süden und in den höheren Lagen. Und ja, weite Teile der Nordhälfte Deutschlands blieben dagegen von den radioaktiven Niederschlägen verschont, aber eben im Süden Deutschlands, das war's angekommen.
Warum lässt sich denn Radioaktivität nach mehr als 30 Jahren in Süddeutschland in diesen Gebieten immer noch nachweisen?
Also bei der Strahlenbelastung, da geht es vor allem um sogenanntes Cäsium-137. Cäsium ist ein Leichtmetall und in dieser Form hat es eben eine sehr lange Halbwertszeit, nämlich 30 Jahre. Das heißt, heute ist erst die Hälfte des freigesetzten Cäsium-137 aus Tschernobyl zerfallen. Die andere Hälfte, die lässt sich eben immer noch nachweisen, so wie das jetzt in Bayern geschehen ist.
Jetzt gucken wir uns nochmal die Pilze etwas genauer an. Ich persönlich gehöre eher zur Pfifferling- und Champignon-Kundschaft, gebe ich zu. Gemeine Erzritterlinge, rotbraune Semmelstoppelpilze, Maronen, Röhrlinge, die habe ich ehrlich gesagt noch nie bewusst, zumindest im Geschäft wahrgenommen. Dürfen die überhaupt im Handel verkauft werden?
Nee, also wenn sie aus den betroffenen Regionen in Bayern stammen, also radioaktiv belastet sind, dann nicht. Wildpilze, die in den Handel kommen, die müssen seit Tschernobyl einen Grenzwert bei der Radioaktivität einhalten. Bei den vom Bundesamt für Strahlenschutz untersuchten Pilzarten wurden in den letzten 3 Jahren teilweise diese Grenzwerte um fast das Doppelte überschritten. Die amtliche Lebensmittelüberwachung, die kontrolliert mit Stichproben, dass solche Pilze dann eben nicht verkauft werden.
Mal angenommen, ich habe Pech und komme doch irgendwie in den zweifelhaften Genuss dieser belasteten Pilze. Du hast eben schon gesagt, wenn man nicht zu viel davon isst, dann ist das im Grunde kein Drama. Genau. Aber was macht die Radioaktivität im schlimmsten Fall mit dem Körper?
Das Bundesamt für Strahlenschutz hat das mal ausgerechnet. hochgerechnet für 200 Gramm Pilze, die um das Fünffache des Grenzwerts mit diesem Cäsium-137 belastet sind, mit diesem radioaktiven Stoff. Und diese Portion würde für den Körper eine Strahlenbelastung bedeuten, wie wenn man von Frankfurt nach Gran Canaria fliegt. Also wenn das einmal passiert, dann ist das kein Drama. Eine Röntgenuntersuchung oder auch ein Langstreckenflug, die belasten den Körper viel mehr.
Jetzt sind die Pilzarten, vor denen gewarnt wird, oder die klingen zumindest sehr exotisch. Klassiker wie eben meine Pfifferlinge zum Beispiel sind nicht dabei. Aber die wachsen ja wohl auch in süddeutschen Wäldern. Wieso wird vor denen nicht gewarnt?
Ja, das hat damit zu tun, also wie stark so ein wild wachsender Pilz radioaktiv belastet ist. Das hängt einerseits von der Sorte ab, andererseits aber auch vom Boden, auf dem er wächst. Also Waldboden setzt sich zum Beispiel anders zusammen als Wiesen oder Äcker und der wird nicht gepflügt und kaum vom Regen ausgewaschen. Deswegen speichert er das Cäsium eher. Die unterirdischen Pilzpflanzen nehmen es dann seit Jahren auf und reichern es in ihrem Fruchtkörper an. Aber das ist eben auch unterschiedlich zwischen den einzelnen Pilzsorten. Der eine mehr, der andere weniger. Und wenn die Pilze dann absterben, dann geben sie auch das Cäsium zwar wieder ab, aber das wird dann eben von Bodenorganismen auch wieder zersetzt und von anderen Pilzen als Nährstoffen wieder angereichert. Und so, das ist eben so ein Kreislauf, der sich immer fortsetzt.
Was ist denn mit den sogenannten Zuchtpilzen? Also Champignons zum Beispiel gehören da dazu. Können die auch radioaktiv belastet sein?
Also da muss man sich keine Sorgen machen. Zuchtchampignons oder Austernseitlinge, das ist auch ein Zuchtpilz, die werden in der Regel in geschlossenen Räumen auf speziellen Böden angebaut. Da ist die Belastung mit Radioaktivität und anderen Schadstoffen eher gering. Deswegen kann man die bedenkenlos essen.
Jetzt stehe ich im Supermarkt vor Pfifferlingen aus Weißrussland. Kann ich die nehmen oder sollte ich die besser liegen lassen?
Also das Umweltinstitut München, das ist so ein Verein, der sich gegen Atomkraft einsetzt und auch Messungen macht, der hat zwischen 1997 und 2009 gezielt Pfifferlinge aus Osteuropa untersucht. Nur 3% der Proben lagen über bzw. deutlich über dem Grenzwert. Das waren dann aber Einzelfälle, bei denen das Institut vermutet, dass Pilze aus diesen durch Tschernobyl verseuchten Regionen in unverdächtige osteuropäische Länder transportiert wurden, also Litauen zum Beispiel. Da könnten sie dann einfach umetikettiert worden sein, eine neue Herkunftsbezeichnung und dann in den Handel gegeben worden sein.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über Bayern geredet, aber auch bei uns in Nordrhein-Westfalen kann man wunderbar Pilze sammeln, wenn man sich denn damit auskennt. In den Bergischen Wäldern zum Beispiel oder in der Eifel kann man die Pilze da bedenkenlos essen.
Also grundsätzlich schon, wenn man natürlich sicher geht, dass es sich um einen genießbaren Pilz handelt. Das ist erstmal die Voraussetzung. Was die Strahlung angeht, da wurden nach Tschernobyl auch in NRW 5 Messstellen eingerichtet. In jedem Regierungsbezirk gibt es eine. Etwa 1800 Proben nehmen die jedes Jahr, also von Lebensmitteln über Trinkwasser und Pflanzen bis hin zu Futter. Bei Wildpilzen war der gemessene Strahlungswert in den Jahren 2015 und 16 extrem gering. In ganz wenigen Proben wurden höhere Werte gemessen, beim Steinpilz zum Beispiel, aber auch die waren weit entfernt vom Grenzwert. Also insgesamt gibt es da keinen Grund, übervorsichtig zu sein, wenn man sich ab und zu eine Pilzmahlzeit gönnt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die rät allerdings trotzdem dazu, nicht mehr als 250 Gramm Wildpilze pro Woche zu essen. Die können nämlich nicht nur Radioaktivität anreichern, sondern auch giftige Schwermetalle wie Blei, Quecksilber und Cadmium. Und das ist auch ein Problem.
Das Bundesamt für Strahlenschutz warnt, bestimmte Pilzsorten in einigen Teilen Bayerns sind noch immer radioaktiv belastet. Wir Verbraucher müssen sich aber keine Sorgen machen, solange wir nicht mehr als einmal pro Woche Pilze essen. Leonardo-Reporter Tobias Jobke hatte die Details dazu. Vielen Dank. Sie hören Leonardo, Wissenschaft und mehr auf WDR5. Was die riesigen Bagger im Braunkohletagebau mit unserer Umwelt anrichten, das kann man als Zaungast an den Abbaugebieten sehen. Riesige Kraterlandschaften, durchpflügt von schwerem Gerät, auf denen kein Kraut mehr wächst. Viel schlimmer noch sieht's im Erdreich aus, da wo hunderte Meter tief ganze Erdschichten durcheinander gewirbelt wurden. Die Folgen dieser Erdumwälzungen, zum Beispiel für den Wasserhaushalt im Rheinland, die werden noch in über 300 Jahren zu spüren sein. Das geht aus einem Gutachten hervor, das die Bezirksregierung Arnsberg jetzt auf Antrag des WDR veröffentlicht hat. Jürgen Döschner, ARD-Energieexperte. Was ist mit diesem Begriff Wasserhaushalt denn überhaupt gemeint?
Ja, damit meint man in der Natur, in der Landschaft eben dieses komplexe, ja, dreidimensionale Gebilde der Gewässer, die bei uns überall existieren. Das sind die sichtbaren, die Seen, die Flüsse, die Bäche, aber auch die für unser Leben ganz wichtigen Grundwasserreservoire, die dann eben auch in verschiedenen Schichten existieren.
Bei Grundwasser werden jetzt viele hellhörig. Um welche Dimensionen geht es beim Thema Grundwasser?
Ja, beim Tagebau, das sagt ja schon das Wort, baut man die Kohle mit Baggern so ab, nicht wie beim Steinkohlebergbau, dass man Gruben gräbt und dann unter die Erde geht, sondern man schaufelt erstmal oben die Erde weg, um dann an die Kohle dran zu kommen. Und da das Grundwasser in den Tiefen bereits schon ist, dann würden die Bagger absaufen. Das heißt, man pumpt erst einmal das Grundwasser in den Regionen, wo man abbaggern will, ab. Und das geht bis auf eine Tiefe von 500 Metern. Bei dem Tagebau Hambach zum Beispiel, da wird man auf 450 Meter noch die Kohle abbauen. Und das heißt, das wird dann trichterförmig sein, dass nicht nur in dem Gebiet, wo die Bagger tätig sind, sondern auch in den umliegenden Landschaften, die dann mindestens noch mal doppelt so groß sind, das Grundwasser sinken wird, teilweise eben auch bis auf diese Tiefen und das über Jahrzehnte hinweg. Das ist, manche sagen, eigentlich der schwerwiegendste Eingriff neben der Landschaftszerstörung durch den Tagebau bei der Braunkohle.
Bei Grundwasser bin ich dann irgendwann auch beim Trinkwasser. Gibt es irgendeinen Einfluss auf das Trinkwasser?
Naja, wir beziehen ja auch in diesen Regionen teilweise das Trinkwasser aus dem Grundwasser. RWE beliefert teilweise auch Wasserwerke mit dem Grundwasser, das man dort abpumpt. Aber die Frage ist natürlich, wie wird die Trinkwasserqualität und damit eben die Grundwasserqualität sein in der Entwicklung der vielen Jahre, wenn dann beispielsweise abgebaut ist und das Grundwasser wieder langsam ansteigt. Da gibt es eben auch Befürchtungen, dass die Qualität des Grundwassers dadurch leidet. Wir haben in Ostdeutschland, in der Lausitz, eben jetzt schon das Phänomen der sogenannten Verockerung durch die sogenannte Pyritoxidation. Also Pyrit wird dann in Sulfat und Eisen zerlegt. Das wirkt sich auf den Sulfatgehalt des Wassers aus und das ist ein erhebliches Problem jetzt schon in Ostdeutschland. Viele befürchten, das wird auch hier bei uns im Rheinland so kommen.
Jetzt sollen die Auswirkungen bis ins Jahr 2350 spürbar sein. Das sind mehr als 300 Jahre. Der Tagebau soll bis spätestens 2045 Geschichte sein. Warum werden die Auswirkungen noch so lange spürbar sein?
Wir werden diesen Zustand, der vorher existierte, zum einen nicht mehr komplett so herstellen können, wie es vorher war. Nehmen wir mal die Gesteinsschichten. Die kommen ja nicht mehr so wieder da rein, wie sie dort rausgeholt worden sind. Es fehlt ja sowieso die Braunkohle. Es wird jetzt auch schon sukzessive, während gebaggert wird, was vorne rausgebaggert wird, hinten wieder reingekippt. Aber diese ganze Struktur, dieses dreidimensionale System, das kommt durcheinander. Zum Zweiten dauert es erstmal Jahrzehnte, bis abgebaggert ist. Dann dauert es nochmal Jahrzehnte bis fast Jahrhunderte, bis das Grundwasser wieder den Pegel hat, den es vorher hatte. Und es wird sich wahrscheinlich nicht mehr so verhalten, wie es sich vorher verhalten hat. Und uns fehlen im Grunde genommen auch Vergleichsbeispiele, wo man sagen könnte, okay, daran können wir das jetzt ausrechnen, wie es sich verhalten wird, weil wir einen solchen schwerwiegenden Eingriff in die Natur bisher noch nicht gehabt haben.
Jetzt sind laut dieses Gutachtens ja auch Flüsse, Bäche und Seen betroffen. Hast du auch gerade gesagt, in welchem Ausmaß muss ich mir das vorstellen?
Das geht von dem direkten Zerstören dieser Bäche und Seen. Das hat es eben ja auch gegeben. Wenn der Bagger kommt, dann müssen eben nicht nur Dörfer und Straßen weichen, sondern eben auch diese Gewässer. Aber es ist auch in weiter Entfernung von diesen Tagebauen dann möglich, durch das Sinken des Grundwasserspiegels, dass der Grundwasserkontakt dieser Oberflächengewässer sich verändert. Und das hat auch durchaus Auswirkungen auf diese Gewässer. Und dann kommt noch hinzu, dass teilweise Wasser aus den Tagebauen, das abgepumpt wird, in diese Flüsse, hier im Rheinland sehr viel in die Erft gekippt wird. Und nachher, wenn die Restlöcher verfüllt werden müssen, muss aus anderen Gewässern, unter anderem aus dem Rhein, Wasser entnommen werden, um das Wasser dorthin zu liefern.
Wenn das Ganze jetzt Auswirkungen für die Ewigkeit hat und man wirklich mehr als 300 Jahre in die Zukunft blicken muss, ist das Ganze überhaupt kalkulierbar, berechenbar?
Nein, das ist genau der Punkt, an dem sich die Geister scheiden. RWE als Tagebaubetreiber sagt immer, wir haben im Vergleich zur Steinkohle bei der Braunkohle keine sogenannten Ewigkeitskosten. Bei der Steinkohle muss ja ewig gepumpt werden, damit diese Schächte nicht absaufen und dann dort Schächte zusammenbrechen. Mhm. Bei der Braunkohle sagen aber dann die Umweltschützer, wenn wir über 300 oder 330 Jahre reden, was ist denn das anderes als eine Ewigkeit? Das ist zwar nicht wie beim Atommüll, da redet man ja dann über 100.000 oder 1 Million Jahre, aber auch 300 Jahre, das ist ein Zeitraum, den ist das ist schwer, den zu überblicken. Da braucht man Wissenschaftler, die theoretische Modellrechnungen anstellen, völlig unabhängig von den wirtschaftlichen Interessen, die der Tagebaubetreiber hat oder die vielleicht auch eine Landesregierung hat. Und ein solches Gutachten gibt es bisher leider nicht.
Der Braunkohletagebau ist der größte Eingriff in Natur und Landschaft in Deutschland. Auswirkungen davon werden uns noch Jahrhunderte begleiten. Das hat eine exklusive WDR-Recherche ergeben. Und Jürgen Döschner aus dem WDR5-Leonardo-Team hat uns die Details erklärt. Vielen Dank dafür.
WDR5 bietet mehr.
Je höher entwickelt ein Wesen, desto neugieriger lehrt die Biologie.
Was für ein inspirierendes Motto für unser Programm, nicht nur für Leonardo.
Sind Sie neugierig auf eine politische Haltung jenseits von Phrasen und Parteidogmen?
Dann hören Sie Politikum.
Ein Meinungsmagazin, das die relevanten Themen des Tages reflektiert.
Zugespitzt, tiefgründig,
spöttisch,
spielerisch
und scharf.
Politikum auf WDR5, montags bis freitags um 17.45 Uhr.
Und natürlich, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen, auch als Podcast.
WDR5. Ich will es wissen.
Sie hören WDR5, Leonardo, Wissenschaft und mehr. Die meisten Wunden, die verheilen ja in der Regel nach einer gewissen Zeit. Aber es gibt auch Wunden, die nicht verheilen, sogenannte chronische Wunden. Menschen mit Gefäßerkrankungen oder auch Diabetiker, die sind anfällig dafür. Und um diese chronischen Wunden in Zukunft besser versorgen und beurteilen zu können, entwickelt ein Forscherteam gerade ein intelligentes Pflaster. Ein Pflaster, das bestimmte Informationen aus den Wunden herauslesen kann und direkt an Ärzte und Pfleger weiterleitet, sowie eine gläserne Wunde sozusagen. Wie das genau funktionieren soll, hat sich WDR5-Leonardo-Reporterin Jana Brauer erklären lassen.
Der erste Prototyp ist fertig. Ein Rechteck etwas größer als eine Postkarte. Mittig befindet sich die Wundauflage, also der Teil, der mit der Wunde in Berührung kommt. Auf dem Rechteck verteilen sich kleine eckige Sensoren. Mit ihnen sollen drei verschiedene Parameter aus chronischen Wunden und ihrem Umfeld herausgelesen werden, erklärt Professor Dr. Stefanie Reich-Schubke vom Venenzentrum des St. Josephs Hospital in Bochum.
Einmal Perfusionsmessung, also Messung der Durchblutung, pH-Wert und Temperatur. Aus dem pH-Wert, wenn er sich ins saure Milieu verschiebt, wäre das ein Hinweis für eine Infektion, die sich da ausbreitet. Temperaturanstiege wären auch gleichzusetzen mit Infektionen oder auf jeden Fall einer vererhöhten Stoffwechselaktivität in der Wunde. Und die Perfusion sollte natürlich möglichst gut sein. Wir brauchen ja eigentlich eine gute Durchblutung, damit die Wunde wieder richtig heilen kann.
Zusammen mit zwei anderen Ärzten und einem Team aus IT-Spezialisten und Softwareentwicklern arbeitet sie seit 9 Monaten an der Pflasterentwicklung. Vulnus-Mon heißt das Projekt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Forschung an intelligenten Pflastern gibt es schon seit einigen Jahren. Auch Schweizer Forscher haben einen Prototypen entwickelt. Das Schweizer Pflaster misst allerdings nur den pH-Wert in Wunden. Das Herauslesen von gleich drei Werten, wie beim Projekt von Stefanie Reich-Schubke, sei vollkommen neu, sagt sie.
Aus diesen Parametern kann man dann halt Rückschlüsse ziehen, in welchem Zustand sich die Wunde befindet, ob es eher eine positive Entwicklung, also Richtung Heilungstendenz ist, oder ob es verzögernde Faktoren, zum Beispiel durch eine Infektion, gibt. Und man könnte dann halt individuell an den Zustand der Wunde die jeweilige Behandlung anpassen.
Denn damit die Heilungschancen einer chronischen Wunde gesteigert werden können, ist in erster Linie die richtige und ständige Pflege und Versorgung wichtig. Die vom intelligenten Pflaster gesammelten Informationen gehen dann an das Pflegepersonal oder den zuständigen Arzt,
der dann Informationen aus den Sensoren einmal einzeln bekommt, aber halt auch eine Art, ich sag mal, Ampelsignal. Also grün würde bedeuten, mit der Wunde ist alles in Ordnung. Gelb würde bedeuten, da entwickeln sich gerade kritische Zustände. Rot wäre, jetzt muss was passieren, also es gibt Handlungsbedarf.
Die Informationen sollen sowohl für den Arzt als auch für den Patienten selbst abzurufen sein. Letztendlich soll das intelligente Pflaster es möglich machen, chronische Wunden objektiv zu beurteilen. Das ist das Ziel des Teams rund um Stefanie Reich-Schubke.
Bisher ist es ja so, dass die Patienten, insbesondere wenn sie durch einen Pflegedienst versorgt werden oder zum Beispiel auch in einer Praxis, die nicht so viel Erfahrung mit chronischen Wunden hat, nicht immer auf denjenigen treffen, der jetzt optimal eine Wunde einschätzen kann, sondern ja, vielleicht aufgrund seiner Erfahrung dann auch mal falsche Entscheidungen trifft.
Die objektiven Daten sollen dabei helfen, Fehler bei der Behandlung zu vermeiden, damit Komplikationen gar nicht erst entstehen können, eine Infektion ausbleibt und die Heilungschancen steigen. Ziele, die Patienten wie Petra Rothoff Hoffnung machen. Sie ist 62 Jahre alt und hat seit 17 Jahren eine chronische Wunde oberhalb des linken Fußknöchels.
Es fing an mit einer Besenreiserverödung und daraus ist dann halt ein offenes Bein entstanden und ich war auch in mehreren Krankenhäusern und bei mehreren Ärzten, die mir leider bisher noch nicht alle helfen konnten.
So groß wie eine 5-Mark-Münze beschreibt Petra Rothoff ihre erste chronische Wunde. Durch Infektionen breitete sich die Wunde zeitweise über ihren gesamten Unterschenkel aus. Mittlerweile hat sie 5 Hauttransplantationen hinter sich. Sie fühlt sich in vielerlei Hinsicht eingeschränkt.
Ich kann nicht schwimmen gehen. Dann kommt dazu, wir haben früher Tennis gespielt, ich musste es auch dran geben. Dann alleine im Alltag, wenn sie geduscht haben und müssen diese Kompressionsstrümpfe anziehen, man bekommt die wirklich mit ganz großen Schwierigkeiten an.
Nach 17 Jahren als Patientin mit chronischen Wunden weiß sie, welche Verbände und Mittel sie verträgt und welche nicht. Darum versorgt sie sich häufig selbst. Wenn es im kommenden Jahr soweit ist und das intelligente Pflaster an Patienten getestet wird, wäre Petra Rothoff aber gerne unter den Testpatienten.
Ich würde mich sofort dazu bereit erklären, es auszuprobieren. Man greift wirklich, weil es halt schon so lange Jahre ist, nach jedem Strohhalm.
Bis dahin muss sie in Sachen Pflege und Beurteilung ihrer chronischen Wunden aber noch auf ihr eigenes Gefühl und das Urteil der Ärzte vertrauen.
Das intelligente Pflaster könnte vor allem Menschen mit chronischen Wunden das Leben erleichtern. Mithilfe von Sensoren liest das Pflaster den pH-Wert und die Wundtemperatur heraus. So kann eine Wunde besser beurteilt und auch versorgt werden. WDR5-Leonardo-Reporterin Jana Brauer hat uns die Erfindung vorgestellt. Am besten direkt die Milch beim Bauern kaufen, egal ob Bio oder nicht, postet Ingo Reb auf Facebook. Oder auch Biokühe müssen dauerschwanger sein, also auch schlecht fürs Tierwohl, meint Pia Stucke. Und damit sind wir schon mitten in der Diskussion.
WDR 5 Leonardo. Wissen im Gespräch.
Welche Milch können wir guten Gewissens kaufen? Welche ist die gesündeste, die leckerste, die von wirklich glücklichen Kühen und Bauern? Das war gestern Abend großes Thema im WDR-Fernsehen bei Quarks und Co. Und das möchte ich auch heute hier im Radio besprechen. Mit Ihnen und mit Andreas Pelzer. Er ist Leiter des Sachbereichs Rinderhaltung an der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Und er ist Experte zum Thema Milchviehhaltung. Hallo, Herr Pelzer.
Hallo.
Herr Pelzer, 60 Cent bis mehr als 1 Euro, ich glaube so 1,60 ungefähr müssen wir berappen, für einen Liter Milch im Supermarkt. Schmeckt die teure Milch dann auch wirklich besser oder ist sie gesünder?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, generell kann man so nicht sagen. Da ist natürlich viel Vermarktung hinter und viel System hinter letztendlich, wie die Milch aufbereitet wird und unter welchen Voraussetzungen die Milch gewonnen wird. Und von daher muss man mit Sicherheit sehr gut unterscheiden. Generell glaube ich nicht, dass die teuerste Milch die beste Milch ist, sondern ich glaube, dass da wirklich das Marketing der Firmen, des Handels im Grunde auch daran beteiligt ist. Mhm.
Worauf muss ich denn achten, wenn ich Milch kaufe? Also wenn der Preis mir im Grunde erstmal gar nichts sagt.
Ja gut, letztendlich ist die Entscheidung bei einem selber, was einem wichtig ist. Der Milchkarton enthält ja schon eine ganze Reihe an Hinweisen, die letztendlich im Grunde die Behandlung und den Ursprung der Milch darstellt, ob das Weidemilch ist oder Heumilch, wie man teilweise auch liest, oder ob das Milch im Grunde aus der Region ist. Der Fettgehalt ist da, die Wärmebehandlung wird dargestellt. Also es gibt eine Menge Informationen und letztendlich muss jeder im Grunde entscheiden, wo lege ich den Schwerpunkt hin für meine Kaufentscheidung.
Jetzt haben wir ja immer so ein bisschen diese romantische Vorstellung, die Kühe auf der grünen Wiese sind auch die glücklichen Kühe. Stimmt das? Geht es den Kühen auf der Weide besser als denen, die nur im Stall sind? Heißt, die geben auch die bessere Milch?
Also die erste Frage nach dem Glück auf der Weide, das ist mit Sicherheit, wenn wir den Aspekt sehen, jetzt wir schauen nach draußen, wir haben schönes Wetter heute, die Sonne scheint, es ist trocken. Da sind die Kühe natürlich gerne draußen und genießen das auch. Nehmen wir die Situation im Juli, 38 Grad, die Sonne, dann ist mit Sicherheit auch da der Schatten angesagt und dann ziehen sie sich auch lieber in den Stall zurück. Also generell gibt es da im Grunde auch witterungsbedingt, wie wir uns selber auch schützen würden, das Bedürfnis der Kühe nach Schutz. Die Bewegung ist mit Sicherheit ein Punkt, darüber muss man nachdenken und auch da sagen wir natürlich schon, die Weide ist letztendlich natürlich im Grunde auch eine willkommene Abwechslung für die Kühe, auch vom Futterangebot her. Also die Weide hilft natürlich im Grunde, das Wohlsein der Kühe zu unterstützen, aber wir müssen natürlich auch wissen, wenn wir uns den Stall anschauen heute oder die Stallgebäude anschauen, in den letzten 30 Jahren hat sich in dem Bereich extrem viel getan. Ich komme selber aus der Ausbildung noch aus der Anbindehaltung. Und wenn wir uns heute anschauen, wir haben heute Stallsysteme bis 20 Quadratmeter Fläche pro Kuh mit Wasserbetten, mit Kompostliegeflächen, mit den verschiedensten Angeboten.
Das hört sich ja fast nach Wellness an für die Kuh.
Ja, wir reden von Kuhkomfort und das schon seit 20 Jahren. Und den wollen wir also permanent letztendlich verbessern. Und wir versuchen immer wieder so unter der Referenz Weide gibt es viele Slogans bei uns auch in der Beraterschaft oder in der Forscherschaft, dass wir sagen, wir wollen im Grunde die Weide in den Stall holen. Das heißt also viele Möglichkeiten im Grunde, die Weide bietet, auch im Stall einzubauen. Natürlich mit dem Vorteil im Stall, du hast rundherum ja Schutz, ne? Der Frost, die Sonne, der Wind, der Regen, nicht immer im Grunde kann kein Problem sein. Aber trotzdem wollen wir natürlich auch den Kühen diese Außenklimareize nicht vorenthalten. Und von daher diskutieren wir heute auch, wie muss denn der Stallbau jetzt für die nächsten Jahre angedacht werden.
Christoph Ebner aus Bonn hat auch eine Idee zu optimaler, artgerechten Haltung von Kühen. Und da geht es um ganzjährige Weidehaltung. Ein Beispiel aus Irland, richtig, Herr Ebner?
Ja, also als Beispiel natürlich nur insofern, um eben doch den Qualitätsunterschied, der eben aus meiner Sicht bei der Butter extrem zu erkennen ist. Wenn man also deutsche Butter probiert und eben die irische, da ist ja also ein Weltenunterschied, wo einfach sich der Qualitätsunterschied eben bemerkbar macht. Und ich wollte
wie macht sich der bemerkbar, ja, deutsche und irische?
Also jeder, der das erlebt hat, der weiß, wovon ich rede. Und ich habe meinen Vater mit 80 Jahren, ist er noch aus allen Wolken gefallen, als er den Unterschied dann mal dann eben realisiert hat. Und ich wollte eben darauf hinweisen, weil es gibt das auch eben aus Holland, also jetzt bei der Butter zumindest, eben mit dieser, es geht ja vor allen Dingen auch um die Grasfütterung, das ist in Deutschland natürlich nicht übertragbar, weil in Irland natürlich der Sonderfall eben des Golfstroms ist, aber ich wollte auch darauf hinweisen, weil die auch die Kühe bei der Zucht eben nicht rein auf Menge eben fokussieren, sondern auf Milchqualität. Wir haben ja das Problem, das weiß der eben Gast ja auch, dass wir hier unter dem extremen Wettbewerbsdruck und eben billig stehen und es da rein nach Masse geht. Und mein Vorschlag wäre eben mit so einer überzeugenden Qualitätsmöglichkeit doch zu zeigen, eben in die Richtung weniger Masse, mehr Qualität und eben auch, was ich auch ansprechen wollte, weil die haben eben das gegenteilige Problem, eben der Silagefütterung. Und da würde ich mal wissen, weil das aus meiner Sicht eben genau entgegen der Qualität eben geht, vom Geschmack her, was da der Experte dazu sagt und ob es nicht wünschenswert wäre, mehr Grasfütterung eben da doch in die Wege zu leiten.
Das waren viele Punkte, die Sie gesagt haben, viele wichtige Punkte, die Sie angesprochen haben. Das mündete am Ende in einer Frage und da geht es ganz klar ums Futter. Christoph Ebner, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Andreas Pelzer, das richtige Futter, mehr Gras, macht sich das tatsächlich hinterher in der Qualität der Produkte bemerkbar?
Also das Futter wirkt sich in jedem Fall aus, das ist gar keine Frage und natürlich kommt die Zusammensetzung auch im Grunde aus der Region. Wir haben Regionen wie Irland zum Beispiel, wo wir natürlich eine besondere Situation haben, wo letztendlich unter seit langen Traditionen versucht wird, eine Niedrigkosten-Miffi-Haltung umzusetzen. Das heißt auch sehr, sehr lange Weidehaltung in den Bereichen. Wir haben dort ein anderes Klima. Wenn wir bei uns, ich sag mal, ab Oktober, November im Grunde kein Wachstum auf der Fläche mehr haben, haben wir natürlich auch keinen Futterzuwachs mehr auf der Fläche. Und aufgrund der hohen der Niederschläge und der Temperaturen auch, würden wir natürlich, wenn wir die Kühe dann in den Monaten Dezember, Januar, Februar auf die Weiden schicken würden, im Grunde keine Fütterung haben, aber natürlich hohe Verluste im Grunde im Bereich der Bodenqualität und Bodenstruktur.
Also ich hätte doch eine Nachfrage, Entschuldigung, weil Silage ist ja vergoren. Wir haben ja diesen Trend, da könnte man eben auf Heu umstellen und wie gesagt, in Holland, da gibt es auch diese Butter zumindest und weil ich denke, dass dieses Vergorene, darum geht es ja darum, dass das heute nicht mehr Standard ist, dass dann Heu oder eben getrocknetes Gras gefüttert wird, sondern diese Silage, die ja auch eben, meine ich, mich auf die Qualität mindernd auswirkt.
Ja, also ich glaube nicht, dass das qualitätsmindernd ist. Das denke ich nicht. Ich denke, dass wir heute wirklich hohe Qualitäten haben. Auch gerade im Silagebereich achten wir wirklich auf wirklich gute Qualitäten. Und da gibt es also Experten, die sich also ausschließlich mit dem Thema beschäftigen.
Ich bedanke mich jetzt erstmal bei Christoph Ebner in Bonn, der uns gebracht hat auf das Thema ganzjährige Weidehaltung und den Zusammenhang zwischen Futter bei Kühen und guter Qualität bei Butter und bei Milch. Andreas Pelzer, aber die Frage ist ja, woher kann ich als Verbraucher erkennen, ob die Kühe, von denen meine Milch stammt, um mal wieder zu der Milch zurückzukommen, auch artgerecht gehalten werden?
Ja, das ist im Laden wirklich schwierig. Wie vorhin gesagt, im Grunde der Karton gibt die einen oder anderen Hinweise. Wichtig ist natürlich für mich im Grunde auch, dass wir immer darauf achten, im Grunde, wo kommt, aus welcher Molkerei im Grunde ist das Produkt. Das heißt also, auch da gibt es einen kleinen Stempel, da steht schon mal drauf Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein oder Bayern.
Aber es gibt auch sowas wie ein Tierschutzlabel zum Beispiel.
Ja, das gibt es zurzeit noch nicht für Milch. Das ist im Grunde in der Diskussion, ob diese Dinge im Grunde auch mehr Berechtigung finden oder mehr Berücksichtigung finden. Aber auch das ist natürlich sehr schwierig. Nach welchen Kriterien gehen wir denn da? Im Grunde bei der Bewertung der Stallqualität oder der Haltungsqualität des Managements des Landwirtes. Also es ist mit Sicherheit nicht so ganz einfach und vor allen Dingen, oder ich würde natürlich empfehlen, den direkten Kontakt in der Region wirklich zu nutzen, im Grunde letztendlich auch sich im Grunde mit dem Prozess zu beschäftigen. Ich glaube, dieses Projekt, was jetzt läuft, Superkühe in NRW, ist eine ganz große Hilfe dazu, einfach sich mal zu informieren.
Ein WDR-Projekt haben wir sehr lange jetzt die letzten Wochen auch begleitet, intensiv im Programm.
Ja, konnte sich keiner widersetzen. Das ist wirklich eine schöne Form im Grunde eines Produktes im Grunde, was Leute wirklich neugierig macht und was sehr informativ ist. Und dass man sich wirklich auf diese Art und Weise mit dem Produkt beschäftigt und natürlich auch die Frage stellt, welche Molkereien haben wir denn bei uns in der Region? Ne, bei den Molkereien im Grunde mal schauen, im Grunde, was haben die letztendlich im Punkt Nachhaltigkeit oder Tiergerechtheit oder Qualität im Grunde im Sortiment, worauf legen die Wert? Ich denke, dass wir auch alle selber eine Verantwortung haben, uns zu informieren. Ne, es ist schwierig. Wir diskutieren in vielen Gremien über Tiergerechtheit und über die richtigen Haltungsbedingungen. Ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, wirklich hohe Milchqualität herzustellen. Jeder im Grunde ist aber letztendlich auch gefordert, sich im Grunde auch zu informieren. Mhm. Und ich glaube, generell zu sagen, die billige Milch, die nicht taucht, ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach.
Mhm. Informieren, das ist das Stichwort. Das ist unser Auftrag hier bei Leonardo, WDR5, der Wissenschaft. Welche Milch bringt's? Das diskutieren wir hier bei WDR5. Leonardo Wissen im Gespräch mit dem Experten für Milchviehhaltung Andreas Pelzer und mit Ihnen. Und gleich diskutieren wir weiter. Ist teure Biomilch die bessere Milch? Wie sieht sie aus, die optimale artgerechte Haltung unserer Kühe? Und was bedeuten überhaupt Tierschutzlabel? Darüber sind wir im Gespräch hier bei WDR5 Leonardo. Andreas Pelzer ist Leiter des Sachbereiches Rinderhaltung an der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Experte zum Thema Milchviehhaltung. Herr Pelzer, über die Biomilch haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen. Milchtrinker, die sich und der Kuh was Gutes tun wollen, die kaufen Biomilch, die ist dann auch gleich etwas teurer als die herkömmliche. Dazu haben wir eine Meldung auf Facebook von Flo Abis, der schreibt, die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Mitte. Biomilch ist ein bisschen besser für die Kühe, dafür teurer, aber durch das Kaufen zeigt man zumindest dem Markt, dass man ein Interesse an diesem Produkt hat. Geht es den Tieren auf dem Biohof denn in jedem Fall auch besser?
Gute Frage.
Sie zögern mir ein bisschen zu lange.
Das kann man also generell nicht sagen. Wir haben natürlich im Grunde Rahmenbedingungen, die im Grunde letztendlich über die Bio-Richtlinien vorgegeben sind, die auf jeden Fall weitergehen als im konventionellen Bereich. Das bezieht sich auf Fläche, das bezieht sich auf den Weidegang. Und das bezieht sich in erster Linie im Grunde auf die Grundlagen der Fütterung, die natürlich oder Futtermittel, die anders hergestellt worden sind, im Grunde ohne letztendlich mineralische Dünger und Pflanzenschutz. Also von daher haben wir natürlich schon deutliche Unterschiede in diesen beiden Bereichen. Aber wenn die Frage gestellt ist, geht es den Kühen oder ist die Haltung generell besser, dann glaube ich, wenn ich heute moderne, konventionelle Betriebe sehe, dass wir dort auch wirklich sehr ansprechende Haltungen haben, die in vielen Punkten im Grunde mit denen der der geforderten Richtlinien bei den Biobetrieben mithalten können. Also von daher ist es generell, kann man nicht sagen, Bio gleich bessere Haltungsbedingungen, das würde ich jetzt nicht unterstreichen. Aber die Anforderungen im Biobereich sind in jedem Fall höher.
Aljoscha Reinhardt postet, egal welche Art von Konsum, würde ich immer biologische Erzeugung vorziehen. Da gibt es aber auch Unterschiede, postet er, zwischen den verschiedenen Biosiegeln. So ist zum Beispiel im Fall von Milch bei Demeter die natürlichste mögliche Haltung vorgeschrieben, was bei den anderen schon stark variieren kann. Das heißt, Bio ist nicht gleich Bio?
Auch das ist richtig. Wir haben ja verschiedene Verbände und wir haben im Grunde die EU-Vorgaben letztendlich im Grunde. Das heißt, wir haben unterschiedliche Anforderungen im Bereich der Bio-Siegel, die angeboten werden. Und zum Beispiel bei Demeter gibt es also eine Forderung, dass im Grunde auch nicht enthornt wird. Und das ist bei den anderen Siegeln möglich. Also vor dem Hintergrund gibt es natürlich schon Unterschiede. Auch da, wie eben im Grunde im ersten Block schon berichtet, muss man letztendlich dann auch sich wirklich überlegen, was sind meine Ansprüche, was sind meine Ideen und meine Vorstellungen und dass man sich dann informiert und dann letztendlich dann darüber die Entscheidung trifft.
Damit eine Kuh Milch geben kann, muss sie ja erstmal zunächst einen Kalb gebären. Aber die Kälber, die werden direkt nach der Geburt in der Regel weggenommen. Wie beeinflusst das das Wohlbefinden der Milchkühe?
Also ich glaube, dass das Wohlbefinden der Kühe nicht direkt beeinflusst. Also natürlich ist es erstmal im Grunde ein Eingriff, den wir machen, der schon bedeutend ist. Wenngleich wir natürlich überlegen müssen, in der freien Natur die Kuh wird im Grunde ihr Kalb niemals in die Herde legen würden. Sie geht im Grunde abseits, also sie zieht sich zurück ins Dickicht, in die Büsche und lässt das Kalb im Grunde dort. Sie geht zurück zur Herde. Für das Kalb ist im Grunde das Alleinsein nach der Geburt völlig natürlich. Für die Kuh ist es natürlich schon ein Punkt, wenn wir im Grunde dann das Kalb rausnehmen und dann in die Kälberhütte bringen, wo es dann die ersten Tage alleine ist und es kommt dann in diesen Kälberkindergarten. Das ist fürs Kalb eigentlich der normale Weg. Für die Kuh ist es schon eine Irritation. Aber wir haben ja auch im Grunde in den Videos gesehen, bei den drei Superkühen in Nordrhein-Westfalen, wie die Kühe reagiert haben. Und man hat relativ schnell gemerkt, dass sie auch in den Alltag zurückfinden.
Raimund Kamenjak aus Witten ist jetzt am Telefon und er hat eine ganz besondere Milch entdeckt. Welche ist es, Herr Kamenjak?
Ja, also schon schönen guten Tag erst einmal.
Guten Tag.
Ja, das ist eine Bauernkooperative aus in der Nähe von Willingen und die Milch verkaufen sie unter dem Namen Uplander Bauernmolkerei oder so ähnlich.
Okay.
Die habe ich zunächst einmal, also Willingen im Sauerland ist klar, ist ja auch ein Skigebiet und so, ne?
Ja, kennen wir.
Und wo es da genau ist, weiß ich nicht, also es ist da in der Nähe. Und die habe ich entdeckt zuerst einmal bei uns hier im Edeka-Laden. Nun hat dieser Laden dicht gemacht, weil sie so allgemein auch dieser Strategie folgen. Sie wollen nicht mehr innerhalb der Wohnbebauung da.
Lieber Herr Kamenjak, lassen Sie uns bei der Milch bleiben.
Also, nee, gut. Ich wollte nur sagen, Edeka hat er neu gebaut, hier bei uns in dem Stadtteil von Wissen und seitdem gibt es die Milch nicht mehr.
Oh,
da habe
okay.
ich eine Zeit lang darauf verzichten müssen und jetzt habe ich es aber entdeckt, dass Rewe die auch hat.
Ach, okay, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt vermutet, Sie hätten den Bauernhof entdeckt, wo diese Milch herkommt.
Nee, da war ich noch nicht, obwohl die wahrscheinlich auch einladen, dass man da mal hinkommt. Nee, ich habe das jetzt hier so, ist natürlich so, dass die, dass das so ein bisschen Exoten sind. Das sind so,
okay.
so Mauerblümchen. Also so 10 Tüten neben 300 anderen so ungefähr. Ne?
Einen Punkt habe ich, was kostet ein Liter von dieser Milch?
Diese Milch kostet 1,29.
1,29, also so im Mittelfeld. Und warum finden Sie die so hervorragend?
Ja, die schmeckt einfach klasse. Das hat selbst noch neulich meine Freundin, wo ich noch mitgebracht habe, war die ganz erstaunt. Also, die sagte, die schmecke ich sogar. Ich trinke die Milch nur im Kaffee, sagt sie. Aber ich habe das sogar durch den Kaffee durchgeschmeckt. Also die schmeckt sehr, sehr ursprünglich und unverfälscht.
Okay. Ich höre aber daraus, dass Sie beim Milchkauf vor allem darauf achten, wie sie schmeckt und eigentlich eher nebensächlich ist, wo sie herkommt. Also Ihnen ist dieses Siegel oder dieses Label ist Ihnen durch Zufall aufgefallen.
Also nein, also ich habe eigentlich mehrere Aspekte. Also ich finde das schon eine Schweinerei, was die Konzerne da, die Konzerne mit den Bauern machen und so. Und diese Milch ist zunächst einmal, die Bauern, denke ich, werden fair bezahlt. Ich weiß nicht genau, sie müssen sich verbürgen, aber ich meine, die bekämen 55 Cent pro Liter. Mhm. Ja, davon kann man eine Milch an der Viehwirtschaft ganz ordentlich betreiben. Gut, ist natürlich auch teuer, wenn sie das zu der billigsten Milch, wie sie vergleichen, ist es gleich das Doppelte. Ne?
Mhm. Aber ich bedanke mich an dieser Stelle, weil wir nicht mehr so ganz viel Zeit haben, aber erstmal für diesen Tipp, für dieser Sauerlandmilch, die Sie entdeckt haben und für Ihre Meinung zum Thema. Herzlichen Dank nach Witten und einen schönen Tag noch. Andreas Pelzer, Herr Kamenjak hat es gerade angesprochen, es gibt immer wieder Proteste auch der Landwirte, die sich über sinkende Milchpreise beklagen, zu wenig, um vor allem einen kleineren Betrieb zu betreiben. Heißt das auch, wir Milchtrinker müssen bereit sein, einfach mal mehr für Milch auf den Tisch zu legen?
Ja.
Ja.
Das würde ich so einfach mal so stehen lassen wollen. Ja, das ist wirklich im Grunde schon ein Problem, mit dem wir natürlich schon seit Jahrzehnten im Grunde zu kämpfen haben, dass letztendlich der Milchpreis doch auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau ist und im Grunde eine wirklich erfolgreiche Milchviehhaltung und daraus nicht zu bestreiten ist. Und das schmerzt schon im Grunde, das wurde ja gestern in der Sendung auch deutlich im Grunde bei der jungen Familie, die sich im Grunde wirklich dann auch der Milchviehhaltung verschrieben hat.
Sie verweisen, wenn ich das kurz sagen darf, für den, der es nicht mitbekommen hat, auf die Ausgabe von Quarks und Co. gestern genau. Abend, 21 Uhr im WDR Fernsehen und auch immer noch in der Mediatheke abzurufen. So, jetzt genau. Dürfen Sie weiter.
Entschuldigung. Da wurde also eine junge Familie vorgestellt, die sich im Grunde, die Avecki investiert hat für die Milchviehhaltung und aber die letztendlich natürlich schon diesen Druck spüren müssen und letztendlich dann auch gesagt haben, ich weiß nicht, ob ich das wuppen werde. Und diese Ängste sind natürlich schon sehr real und ich glaube schon, dass es wirklich Zeit ist, dass wir uns einfach auch darauf besinnen, alle gemeinsam. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, dass wir im Grunde, wir Landwirte, die Verbraucher, die Gesellschaft, aber auch die Politik natürlich Rahmenbedingungen schaffen. Ich habe noch einen vergessen, den Handel. Rahmenbedingungen zu schaffen, die einen fairen Milchpreis garantieren und sicherstellen und das auch auf eine lange Zeit, dass ich also auch wirklich dann im Grunde sicher sein kann, wenn ich heute investiere, dass das also auch wirklich die 10, 15, 20 Jahre, wie so ein Stall im Grunde dann auch genutzt werden wird, im Grunde dann auch anhalten kann.
Eine Meldung zum Schluss noch von Eckhard Akipowski. Er postet, Bio bedeutet immerhin eine Festlegung auf einige Regeln, auch wenn es nicht zu einer wunderbaren Tieridylle führt. Ein Problem finde ich, dass neben den Mehrkosten für die Biowirtschaft erhebliche Kosten für Zertifikate anfallen. Meine konsequente Entscheidung, nur noch Bioprodukte zu nutzen, steht noch aus. Es ist ein Geld- und ein Bequemlichkeitsproblem. Unsere Milch muss mehr wertgeschätzt werden und es muss mehr Transparenz her, sagt Andreas Pelzer, Leiter des Sachbereichs Rinderhaltung an der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen und Experte zum Thema Milchviehhaltung. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
WDR 5 Leonardo. Wissen im Gespräch.
Und während Sie im Feierabendverkehr gerade wieder im Schritttempo auf die marode Leverkusener Brücke zurollen, wird in Leipzig gerade über den Neubau der Brücke verhandelt. Weil für den Bau eine alte Giftmülldeponie wieder geöffnet werden müsste, hat eine Bürgerinitiative geklagt. Was das genau für eine Deponie ist und welche Gefahren für die Bürger auftreten könnten, das erfahren Sie gleich ab, kurz nach 16 Uhr hier bei uns, WDR 5 Leonardo. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Warum Erwachsene Krebs bekommen, darüber ist inzwischen schon einiges bekannt, weil sie rauchen, weil sie viel in der Sonne liegen oder weil sie mit Umweltgiften in Kontakt kommen. Aber wie kann ein kleines Kind Krebs bekommen? Darüber ist bis jetzt nicht allzu viel bekannt, aber ein Team von Wissenschaftlern in New York scheinen nun eine Antwort gefunden zu haben. Einzelheiten erfahren Sie in dieser Stunde. Außerdem gucken wir mal auf den Fleischteller der Deutschen. Da liegt ja meistens ein Schnitzel, ein Filet oder ein Kotelett. Mit Füßen, Backen oder Innereien haben wir es ja nicht so. Aber im Grunde wäre genau das gut fürs Tierwohl, wenn wir nicht so wählerisch wären und mehr vom Tier verzehren würden. Eine spannende Sicht, die wir Ihnen hier mal ein bisschen schmackhaft machen wollen. So, ein Blick auf die Uhr. 6:16 Uhr. Um diese Zeit beginnt wieder der Stillstand für die Autofahrer auf der Leverkusener Brücke. Kilometerweit vor den Lkw-Schranken, die dafür sorgen sollen, dass die Lkw nicht auch noch über die marode Brücke donnern. Straßen-NRW hätte am liebsten schon damit begonnen, eine neue Brücke zu bauen, die Rechnung aber ohne die Leverkusener Bürger gemacht. Denn die protestieren. Um die neue Brücke zu bauen, müsste eine alte Giftmülldeponie wieder geöffnet werden. Eine Bürgerinitiative hat gegen den Bau geklagt und gestern und heute wird in Leipzig vor dem Bundesverwaltungsgericht verhandelt. WDR5-Leonardo-Reporter Maximilian Döckel kommt selbst aus Leverkusen und hat sich intensiv mit dem Brückenbau beschäftigt. Max, was ist denn das eigentlich für eine Deponie, wegen der sich da jetzt alle aufregen?
Ja, das ist die Dünnaue. Das ist die größte oberirdische Sondermülldeponie, die wir in Europa haben. Die ist so 250.000 Quadratmeter groß, ca. 35 Fußballfelder. Ne? Da türmt sich der Müll zum Teil mehr als 20 Meter hoch. Ein riesiger Müllberg, der sieht eigentlich ganz harmlos aus, weil da überall Gras drüber gewachsen ist. Und der ist eben dadurch entstanden, dass der Bayer-Konzern da im vergangenen Jahrhundert seine Abfälle hingekippt hat. Das ist schon losgegangen in den 20er Jahren. Da war das ein schöner Hochwasserschutz, auch für die Stadt. Und man wusste, naja, das hat auch noch den Vorteil, dass ja ein Teil des Mülls dann direkt vom Rhein mit weggeschwemmt wird.
Aber wenn der Bayer-Konzern da abgekippt hat, dann könnte das ja bedeuten, dass da auch Chemieabfälle liegen.
Ja, absolut. Also der weitaus größte Teil ist zwar Bauschutt, den man irgendwann mal aus dem Bayerwerk rausgeschafft hat. Dieser Bauschutt ist auch belastet, mit dem muss man auch vorsichtig sein, aber der ist nicht so das Problem. Aber genau da, wo man jetzt eingreifen will, da liegen auch Abfälle aus der chemischen Produktion. Und bei den Probebohrungen, die man da gemacht hat, sind jede Menge krebserregende und giftige Stoffe gefunden worden, zum Teil in sehr, sehr hohen Konzentrationen.
Ich finde, das klingt schon sehr besorgniserregend, aber es wird doch sicherlich irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen gegeben haben oder geben.
Ja klar, also Straßen-NRW hat da für den Fall der Fälle, dass sie denn die Brücke bauen dürfen, ein ziemlich aufwendiges Sicherheitskonzept in der Planung. Wenn die in die Deponie eingreifen, dann wird da eine Einhausung drüber gebaut, wie so ein Zelt, kann man sich das vorstellen. Und das hat mir Ingrid Obernostra erzählt, die den Eingriff für Straßen-NRW plant.
Eine solche Einhausung ist in sich geschlossen, die hat auch eine Schleuse, da kommt man nur über bestimmte Schleusen rein. In der Einhausung wird die Abluft abgesaugt, auf der anderen Seite wird Frischluft zugeführt, damit wir dort immer eine Atmosphäre haben, in der man arbeiten kann, in der keine Gefahren existieren.
Heißt also, da soll ein Zelt entstehen, aus dem dann nichts Giftiges rauskommen kann.
So richtig beruhigend, finde ich, hört sich das immer noch nicht an. Und das finden die Bürger ja offensichtlich auch nicht.
Nee, gar nicht. Denn, und das ist wirklich das Problem an dieser Deponie, da herrscht keine Ordnung. Das ist ein Chaos. Man weiß ungefähr, was da abgekippt wurde, aber nicht wo genau. Man hat zwar Probebohrungen dann gemacht, um das Gelände zu erkunden, aber die Bürgerinitiative sagt, hey, was ist denn, wenn sich 2 Meter neben eurer Probebohrung der explosive Stoff befindet, den ihr jetzt nicht gefunden habt, über den ihr dann aber bei den Bauarbeiten stolpert? Die Bürgerinitiative hat da 2 Beispiele, wo genau sowas passiert ist, in Bornfoll und in Köliken in der Schweiz. An beiden Orten gab es Sondermülldeponien, die man sanieren musste. An beiden Orten gab es auch ein ähnlich aufwendiges Sanierungskonzept und Sicherheitskonzept. Und bei beiden Fällen kam es dann doch zur Explosion. Das ging da zwar relativ glimpflich aus, aber die Arbeiten haben sich dann doch auch mehrere Monate verzögert und die Kosten sind dann in die Höhe geschnellt.
So eine Explosion ist ja die eine Sache, aber in erster Linie geht es da doch um Gesundheitsgefährdungen bei so giftigen Chemikalien, oder nicht?
Also es hängt natürlich zusammen. Wenn so eine Explosion das Schutzzelt wegmacht, dann können die Chemikalien natürlich entweichen. Und die Leverkusener sind vorbelastet, was diese Deponie angeht. Da stand bis in die 80er Jahre eine Siedlung samt Schule drauf. Und Augenzeugen berichten, dass diese giftigen Stoffe sich dann durch die Fundamente in die Häuser gezogen haben. Die Kellerwände schillerten dann wohl bunt und es kam in der Schule dann zu einer Häufung von Krebs. Krebsfällen bei Schülern und Lehrern. Da gab es Hinweise, dass das mit der Deponie zu tun hatte. Nachgewiesen wurde das nie zweifelsfrei. Die Siedlung wurde dann trotzdem abgerissen, die Deponie dann endlich saniert danach, versiegelt. 2005 war man dann damit endlich fertig, hat die Landesgartenschau wirklich auf dieser Fläche dann abgehalten, hat gesagt, hier wollen wir nie wieder rangehen. Ja, und jetzt ist das schon wieder passé, keine 20 Jahre später will man das dann doch aufmachen.
Jetzt beschäftigst du dich ja schon länger mit diesem Fall und bist auch selber aus der Region. Wie schätzt du persönlich die Lage ein? Sind die Sorgen der Bürger begründet?
Ich glaube, das lässt sich ganz gut mit zwei Zitaten beschreiben. Also erstmal Frau Obernostra, die Planerin.
Wir haben also mehrere hundert Deponien in Nordrhein-Westfalen und mehrere tausend, wenn nicht zigtausend Deponien in der Bundesrepublik Deutschland. Dort wird dauernd mit Abfällen umgegangen. Also von daher darf man mit Fug und Recht behaupten, dass das Risiko schon sehr kalkulierbar ist, was man hier eingeht.
So, das war also die Ingenieurin, die das leitet. Und dann gibt es noch Frau Kronenberg, die ist von der Bürgerinitiative.
Man kann den Zufall nicht planen. Wenn Frau Obernosterer das kann, dann soll sie das im Vorfeld nachweisen. Weil wir im Prinzip im Großraum Köln-Düsseldorf sind. Da sind Millionen Menschen zur Not betroffen.
Heißt also, da ist eigentlich ein geringes Risiko, dass was passiert. Mhm. Aber wenn was passiert, dann kann das halt durchaus übel werden. Und dann leiden darunter vermutlich nicht die Leute, die jetzt gesagt haben, wir machen das, sondern da leiden die Leverkusener drunter, die direkt daneben wohnen. Naja, und falls da was in den Rhein gelangt, der ist eben direkt daneben, dann leiden eben auch alle drunter, die stromabwärts leben.
Aber die Frage ist ja, muss man dieses Risiko nicht trotzdem eingehen? Denn so wie die Staulage auf der A1 aktuell ist und rund um die Brücke ein wichtiger Verkehrsweg ist, da muss ja irgendwas auch getan werden.
Ja, das ist richtig. Da muss was gemacht werden. Wie gesagt, da stehen ja alle Leute im Stau. Aber das ist auch genau der Angriffspunkt für die Klage, den diese Bürgerinitiative gemacht haben. Der Plan von denen war nämlich, einen Tunnel unter den Rhein und an der Kippe dann vorbeizulegen. Mhm. Straßen NRW sagt dazu, nee, das ist zu teuer, das ist technisch realisierbar, das funktioniert einfach nicht. Die Bürgerinitiative behauptet, das wurde gar nicht erst wirklich geprüft. Wir verlangen, das muss geprüft werden. Und deswegen stehen die jetzt vor dem Oberverwaltungsgericht in Leipzig.
Da wird heute über den Neubau der Rheinbrücke in Leverkusen verhandelt. Eine Bürgerinitiative hatte geklagt, weil für den Bau eine alte Giftmülldeponie wieder geöffnet werden müsste. Ein Ergebnis wird in den nächsten 14 Tagen erwartet. Maximilian Döckel aus dem WDR5 Leonardo-Team wird die Entwicklung für uns im Auge haben. Vielen Dank. Sie hören Leonardo, Wissenschaft und mehr hier bei WDR5 in den Sommerferien. Da war ich mal kurz davor, Vegetarierin zu werden. Und zwar, nachdem ich auf einem Wochenmarkt in Brasilien war. In sengender Sonne wurde da alles, aber wirklich alles fallgeboten, was am Tier so dran ist. Vom Schweinskopf über Kuh, Fuß, Augen und Herzen. In vielen Ländern total normal, ein Tier komplett zu verspeisen, wohingegen wir Deutschen ja sehr wählerisch sind mit den Fleischteilen. Kotelett, Schnitzel oder Filet. An Füße, Backen und Innereien wagen wir uns nicht so gerne ran. Und das kritisieren Organisationen, die sich für mehr Tierwohl einsetzen. Katharina Adig aus dem Leonardo-Team. Früher, so vor 50 Jahren, da war das noch anders. Da hat man auch bei uns noch fast alles vom Tier gegessen, oder?
Ja, also in Deutschland gab es noch bis in die 60er und 70er in vielen Privat Haushalten, aber auch in Kantinen und Gaststätten ganz viele Gerichte, die darauf abzielten, das Tier auch maximal zu verarbeiten. Je nach Region Blutwurst, Kuttelsuppe, Hirn, Zunge, Leber, Niere, Eisbein oder Ochsenschwanz. Und dann kam der Preisverfall. Also durch die großen Ställe, durch diese enorm hohen Schlachtzahlen in Deutschland, dadurch ist das Fleisch immer billiger geworden. Und die vermeintlichen Edelteile wie Schnitzelfleisch, Filet und so weiter haben die anderen Teile dann langsam aber sicher vom Teller verdrängt. Dazu gibt es auch Zahlen. 1984 zum Beispiel hat der Westdeutsche, hatte man damals ja nur die Zahlen aus Westdeutschland, im Durchschnitt noch 1,4 Kilo Innereien gegessen im Jahr. Mhm. Etwa 20 Jahre später waren es, jetzt auf Gesamtdeutschland bezogen, noch 650 Gramm. Und vor 4 Jahren, das sind jetzt die letzten Zahlen, waren es gerade noch 150 Gramm.
Jetzt gibt es Da hast du auch schon erwähnt, also wenn wir über Innereien sprechen, dann sprechen wir zum Beispiel über Kutteln. Ich glaube, das ist Magen oder genauer gesagt Pansen. Dann gibt es noch die Sülze, da fällt mir die Schweinskopfsülze mit Gelatine ein. Und es gibt auch zum Beispiel Töttchen. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, was das ist.
Wusste ich auch nicht mehr. Also das ist ein altes Rezept aus dem Münsterland. Man verkocht Innereien wie Lunge, Herz mit Essig und Zwiebeln zu so einem säuerlichen Ragout. Das steht auch bis heute in traditionellen Gasthäusern im Münsterland auf der Karte. Aber, und das ist typisch für diese Entwicklung, über die wir sprechen, heute wird das auch mit Kalbszunge und Kalbsschulter gemacht, also mit diesen vermeintlich edleren Teilen.
Sind denn die Innereien, sind die denn ernährungsphysiologisch irgendwie wertvoll oder gut für unsere Gesundheit?
Ja, also es kommt ein bisschen drauf an, aber Innereien enthalten viel hochwertiges Eiweiß, viele Mineralien und Spurenelemente bei einigen Organen, die Filterwirkung haben, also die zum Beispiel Giftstoffe aus dem Körper abbauen. Da muss man drauf achten, wo kommt das her, und man sollte es auch da nur in Maßen essen. Aber zum Beispiel auch so ein Herz, das besteht ja aus purem Muskelfleisch und hat gar kein Fett. Und wenn man das richtig zubereitet, ist das fast wie Filet. Mhm. Und deswegen hat sich jetzt unter anderem die Organisation Slow Food diesem Thema gewidmet und möchte gerne dieses Wissen wieder zurück an die Leute bringen. Also wie man leckere Gerichte mit Innereien zubereiten kann und inwiefern das auch einem nachhaltigen Konsum dienen kann.
Aber was passiert denn im Moment mit diesen Teilen aus der konventionellen Schweinemast?
Also einige Bestandteile, die gehen in die industrielle Produktion, zum Beispiel als Basis für Seifen, für Waschmittel, Farben, Druckertinte, ganz viele Dinge, auch von denen man gar nicht denkt, dass tierische Produkte darin stecken. Vieles wird auch exportiert, insbesondere Teile, die bei uns eben nicht mehr gefragt sind, wie der Schweinskopf zum Beispiel. Der geht zum Beispiel, ja, die Schweinsköpfe gehen zum Beispiel nach China und erzielen da auch gute Preise, denn dort ist das eine Delikatesse. Auch die Schweinefüße gehen nach China. Die teuren Schweinefüße allerdings, und das ist so das Problem von einem Bauern beispielsweise, der nachhaltig produziert, die haben es auf dem Weltmarkt natürlich schwer, weil mit den Schweineteilen ist das ähnlich. Die können mit der Billigkonkurrenz aus dem eigenen Land nicht mithalten.
Jetzt ändern sich die Geschmäcker ja auch immer mal wieder. Die Zeit zum Kochen ist heute vielleicht auch nicht mehr so da wie vielleicht früher. Da sucht man sich eben was leicht Kochbares. Aber was hat das alles mit Tierschutz zu tun?
Ja, also die Uni Göttingen, die hat vor kurzem erhoben, dass etwa 85% der Menschen sagen, wenn Tiere für unser Essen sterben müssen, sollen sie vorher gut gelebt haben. Das Problem aber ist, wenn ein Land wird jetzt mehr Geld in seine Schweinehaltung investiert, um beispielsweise die Standards in der Tierhaltung zu verbessern. Zum Beispiel, wenn er mehr Platz anbietet, Beschäftigungsmöglichkeiten, besseres Futter, dann muss er, damit sich das auch lohnt, am Ende auch mehr Geld für das ganze Schwein bekommen, nicht nur für diese vermeintlichen Edelteile. Und um gerade solche nachhaltigen Produzenten zu stützen, ist die Idee, dass die Verbraucher in der Küche wieder umdenken, dass man sich die alten Rezepte der Großeltern anguckt oder die neuen aus der Sterneküche. Denn das ist im Moment wirklich ein Trend, auch in der Sterneküche, diese Rückbesinnung auf die Ganztierverwertung.
Also nicht nur Trend, das heißt auch, wenn wir mehr vom Schwein essen würden, dann würden wir oder könnten wir dafür sorgen, dass es den Tieren, den Schweinen besser geht.
Ja, also das hat auf jeden Fall einen Effekt, aber natürlich hat dieser Effekt auch seine Grenzen. Dieses Motto Nose to Tail wird das auch im englischsprachigen Raum genannt für diese Art zu kochen. Die hat zwar viele Anhänger, aber das ist auch ein kleines Marktsegment und erreicht bislang vor allem Leute, die wirklich sehr bewusst konsumieren und auch auf einem sehr hohen Niveau kochen. Und in Deutschland ist es einfach so, die ganze Schweinehaltung, die ist sehr stark von einer anderen Haltungsform dominiert. Der Biofleischanteil zum Beispiel, der liegt ja unter 2%. Und das Thema Schweinefleisch ist bei uns einfach unmittelbar mit Massenproduktion verbunden. Deutschland gehört auch zur Weltspitze, was die Ausfuhr von Agrarprodukten angeht. Tierische Erzeugnisse machen dabei wirklich einen großen Anteil aus. Die Tendenz steigt, insbesondere China. Das geht auch aus den aktuellen Agrarexportberichten hervor, und das ist politisch gewollt und wird auch gefördert. Und trotz der ökologischen Nachteile, und das muss man auch sagen, gegen den Trend in Deutschland zu mehr Tierwohl und weniger Fleischverzehr.
Hm. Viele Landwirte und Tierwohlorganisationen sagen, wenn wir Tiere vollständig verwerten, also nicht nur Filet und Kotelett, sondern auch Innereien und Co. essen würden, dann würde es vielen Tieren in Deutschland besser gehen. Informationen dazu gab es von Katharina Adig aus dem Leonardo-Team. Vielen Dank. WDR 5, Leonardo, die Wissenschaft auf dieser Welle. Auch wenn das für die Betroffenen nicht besonders tröstlich ist, Krebs bei Kindern ist grundsätzlich selten. Aber Krebs ist auch die am häufigsten auftretende tödliche Krankheit bei jungen Menschen. 1800 Kinder und Jugendliche erkranken alleine in Deutschland jedes Jahr an Krebs. Bisher weiß noch niemand, warum das so ist, warum Kinder Krebs bekommen können, warum die Tumore wachsen. Aber ein Team von Wissenschaftlern in New York arbeitet daran, damit Kindern wie mir geholfen werden kann.
Im Jahre 2012 ist unsere Tochter Mia zur Welt gekommen.
2012. Als Mia in Düsseldorf zur Welt kommt, arbeitet Anton Henssen als junger Arzt und Wissenschaftler an der Universitätsklinik in Essen. Sein Fachgebiet: Krebs bei Kindern, Kinderonkologie. Jeden Tag spricht er mit Eltern krebskranker Kinder. Die Eltern sind verzweifelt. Sie fragen ihn:
Warum mein Kind? Warum gerade mein Kind? Da ist, glaube ich, das Wichtigste zu antworten, dass wir nach dem heutigen Wissensstand keinerlei äußere Faktoren kennen, die die Krebserkrankung im Kindesalter beeinflussen und daher die Eltern keine Schuld trifft. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man den Eltern sagen kann.
Aber die Frage bleibt: Wie kann ein Kind Krebs bekommen? Erwachsene können Krebs bekommen, weil sie rauchen, viel in der Sonne liegen, mit Umweltgiften in Kontakt kommen oder ganz einfach, weil sie altern, weil sich ihre Zellen dabei immer weiter teilen und irgendwann mal bei einer Teilung ein Fehler auftritt, der dazu führt, dass Zellen unkontrolliert wachsen. Aber Kinder? Überall auf der Welt denken Kinderonkologen über die Frage nach:
Was für Faktoren gibt es denn, die die Zellen dazu bringen, zu einem Tumor zu wachsen?
Das Jahr 2013.
Mein Mann hatte festgestellt beim Windelnwechsel, dass der Bauch auf einer Seite dicker war als auf der anderen Seite.
Ein paar Tage später, an einem Sonntag, übergibt sich Mia plötzlich heftig. Die Eltern bringen sie in die Notfallambulanz.
Der Doktor meinte ganz lässig zu uns: Das ist Magen-Darm. Ich hatte heute schon 60 Fälle, das ist jetzt der 61. Fall von Magen-Darm.
Die Eltern glauben das nicht. Warum ist der Bauch so hart und dick auf einer Seite? Am Montag darauf gehen sie zu ihrer Kinderärztin.
Die hat sofort Alarm geschlagen und hat gesagt: Nee, harter Bauch gibt es nicht, ich möchte das bitte abgeklärt haben. Sie fahren jetzt in die Uniklinik.
In der Uniklinik wird Mia gründlich untersucht. Ärztinnen und Ärzte beugen sich sorgenvoll über das kleine Mädchen. Susanne Otto, die Mutter, steht daneben und versucht, aus den Mienen herauszulesen, was hier vor sich geht.
Also wir waren beim Ultraschall und da stehen ganz viele weiße Kittel und der Chefarzt nimmt das Wort Tumor in den Mund und ab dem Moment ist eigentlich nur noch Worte, die man überhaupt nicht mehr aufnimmt.
Mia hat einen Nierentumor. Wahrscheinlich sind schon erste Zellen entartet, als Mia noch ein Embryo war. Warum? Susanne Otto fragt, was alle Eltern fragen, was auch die Ärzte und Wissenschaftler antreibt. Sie wissen heute schon, irgendwann in der Entwicklung entsteht im Bauplan der Zelle an irgendeiner Stelle eine Unordnung. Und diese Unordnung kann dazu führen, dass die Zelle unkontrolliert wächst, sich teilt und ein Tumor entsteht. Aber woher kommt die Unordnung? Auch Anton Henssen treibt diese Frage um. Er wechselt von der Uni Essen ins Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York, eine der renommiertesten Krebskliniken der Welt. Dort bekommt er die Möglichkeit, nach einer Antwort zu suchen.
Das ist eine große kollaborative Arbeit. Wir haben mit vielen anderen Laboren zusammengearbeitet, aus Boston und aus anderen Städten, sogar aus Barcelona, aus Europa.
Unter der Projektleitung von Anton Henssen untersuchen die Wissenschaftlerteams Tumorgewebe von Kindern. Sie wählen dazu einen besonders aggressiven Tumor und hoffen, dass sie an ihm besonders deutlich generelle Prinzipien erkennen können. Sie schauen sich mit Hilfe von speziellen Laborgeräten, sogenannten Sequenzierern, den Aufbau der Erbsubstanz des Genoms in den einzelnen Zellen an.
Man kann sich das so vorstellen, dass ja jede Zelle im Körper einen Bauplan hat, das sogenannte Genom. Und dieser Bauplan ist wie ein Buch aufgebaut, also fängt bei Seite 1 an, geht dann bis Seite 500. Und wichtig ist natürlich, dass dieser Bauplan auf eine gewisse Weise abgelesen werden kann.
In dem Bauplan einer Hautzelle steht zum Beispiel, dass sie Haut bilden soll. Im Bauplan einer Nierenzelle steht, dass sie Nieren bilden soll.
Wenn in so einem Bauplan Fehler entstehen, die man Mutationen nennt, dann kommt der Bauplan durcheinander und die Zelle weiß nicht mehr, was sie zu tun hat. Und in manchen Fällen entstehen dann Tumore aus diesen Zellen.
Hansen und die anderen Wissenschaftler suchen nach dem Grund für die Fehler im Bauplan. Mit Hilfe der Sequenzierer werten sie immer weiter Baupläne von Tumorzellen aus und gewinnen so Millionen von Informationen. Sie vergleichen sie mit gesunden Zellen der krebskranken Kinder. Bioinformatiker analysieren diese Datenmengen für sie. So entsteht allmählich aus Millionen Einzelinformationen ein schlüssiges Bild, mit dem die Krebsursache erklärt werden kann. Das Bild der Fehlerquelle. Um die Schlüssigkeit zu beweisen, nehmen sie gesunde menschliche Zellen, verändern gentechnisch ihren Bauplan, bauen neue Zellmodelle und schauen, ob sich diese Zellen nach der Manipulation wie Tumorzellen verhalten. Nach dreijähriger Arbeit haben sie den Grund für das Chaos in der Zelle gefunden.
Dass in diesem Bauplan, wenn man sich das als Buch vorstellt, auf einmal die Seite 3 an die Stelle der Seite 100 springt. Das nennen wir springende Gene oder Transposon. Das ist die Hauptentdeckung, die wir gemacht haben, dass das passieren kann im jungen Kindesalter, sogar im Embryo, und dass das dazu führen kann, dass sehr junge Kinder Tumoren entwickeln können.
Die akribische Arbeit ähnelt ein wenig dem Herumwühlen im Müll, sagt Anton Hansen. Er und seine Kolleginnen und Kollegen haben eigentlich nur untersucht, was andere vor ihnen bereits gesehen, aber nicht verstanden haben.
Man hat den Bauplan sich angeguckt und konnte eigentlich nur mit 1% des Bauplans etwas Sinnvolles anfangen. Und deswegen hat man den Rest für Schrott erklärt. Und diese springenden Gene haben wir jetzt auch in diesem Teil des Bauplans gefunden, der eben als Schrott bezeichnet wurde. Die springenden Gene sind dafür verantwortlich, dass diese Unordnung entsteht. Das klingt sehr logisch, wenn man sich springende Gene vorstellt, aber das wusste eben vorher noch keiner.
Während Anton Hansen in seinem Labor in New York arbeitet, bekommt Mia Chemotherapie, um den großen Tumor an ihrer Niere zu verkleinern. Ihre blonden Haare fallen aus, die Geschmacksnerven werden taub, sie mag nicht mehr essen. Eine harte Zeit für die ganze Familie.
Ich stand nachts um 2 in der Küche und habe ihr Nudeln gekocht, nur dass sie in dem Moment irgendwas isst. Also das war völlig egal. Also man ist halt auch wirklich raus aus dem Leben, weil durch diese Immunsuppressivität Kontakt mit anderen Kindern ist nicht und Einkaufen mit Kind ist nicht so die ganz einfachen Sachen. Man ist wirklich isoliert.
Aber die Behandlung wirkt. Der Tumor wird kleiner. Mia wird operiert und ihre Eltern freuen sich, dass dabei die Niere erhalten bleibt. Und langsam erholt sich Mia auch von den Strapazen der Krankheit und der Behandlung.
Irgendwann kommt das Leben zurück. Das dauert. Sie war ja komplett 24 Stunden, 7 Tage die Woche nur an mich gebunden, wo andere Kinder wieder Kontakt mit anderen Kindern hatten. Und man holt das alles auf irgendwo.
Viele junge Patienten überleben heute ihre Krebserkrankung. Die Entdeckungen von Anton Hansen und seinem Team werden aber helfen, künftig noch besser zu verstehen, warum Kinder Krebs entwickeln, was genau falsch läuft in Tumorzellen. Und man wird künftig genauere Vorhersagen treffen können.
Wie bösartig ist der Tumor? Wie wird er sich verhalten? Wie wird er sich gegenüber der Therapie verhalten? Unser langfristiges Ziel ist, die Therapie für Kinder so personalisiert wie möglich zu machen. Das heißt, wir wollen jeden Patienten individualisiert so behandeln, dass wir spezifisch seinen Tumor, und zwar nur den Tumor, zerstören und die Toxizität auf den Rest des Körpers limitieren. Und das können wir nur machen, indem wir verstehen, wie dieser Tumor funktioniert und was diesen Tumor von dem normalen Gewebe unterscheidet.
Heute schon kann man die Tumore von Krebspatienten näher bestimmen und die Therapie schon recht individuell auf den Tumor abstimmen. Aber mit den Erkenntnissen aus dem Sloan Kettering Memorial Cancer Center wird es wahrscheinlich eines Tages möglich sein, maßgeschneiderte Medikamente für einzelne Tumore zu entwickeln und damit die Patienten zu schonen und ihre Überlebenschancen zu verbessern.
Bis das wirklich dann jedem Patienten konkret helfen kann, wird das bestimmt noch einige Jahre dauern. Ich hoffe mal, nicht länger als 5.
Mia wird dann ein großes Mädchen sein und ihre Krankheit fast vergessen haben. Heute ist das noch nicht möglich. Regelmäßig muss sie noch nachkontrolliert werden. Für ihre Mutter jedes Mal eine große Anspannung.
immer einen Tag vor diesen Nachsorgeuntersuchungen denke ich nochmal so, puh, okay. Man muss positiv denken, dass alles gut ist.
Und Mia selbst? Wie alle Kinder in ihrem Alter, die Krebs durchgemacht haben, kann sie sich nicht vorstellen, welche Auswirkungen die Krankheit auf ihr Leben hatte und noch hat oder haben wird. Zur Nachuntersuchung in der Klinik geht sie fröhlich und ohne Sorgen.
Und bei den Großen mache ich immer Blutabspendung. Die spitze Nadel mag ich immer. Das piekst nicht so doll, weil das tut nicht bei mir nicht weh. Dann bin ich auch mit dem Pflaster tapfer.
Viel wichtiger ist ihr auch ihr ganz normaler Alltag in der Kita.
Spielen, einen Kreis machen, danach frühstücken, danach rausgehen, spielen und dann wieder reingehen, Mecker essen, wieder rausgehen. Dann holt sie Mama wieder ab.
Wie gut, dass Kinder manchmal nicht so ganz genau wissen, was um sie herum vor sich geht. Springende Gene können schuld sein, dass bei jungen Kindern Tumore wachsen. Forscher in New York haben eine erste Antwort auf die Frage gefunden, wie und warum Kinder Krebs bekommen können. Regina Hauch hat berichtet, wie weit die Forscher sind und hat uns Mia vorgestellt, der es nach einem Nierentumor heute wieder sehr gut geht. Sie hören WDR 5 Leonardo. Leonardo auf WDR 5, die Wissenschaft auf dieser Welle. Es muss nicht immer Kaschmir oder Polyester sein. Die Modeindustrie bietet inzwischen durchaus Alternativen. Klamotten aus Mais, aus Hanf, aus Bambus oder Bananenblätter gibt es alles schon zu kaufen. Das Problem, die Rohstoffe an Land, die werden immer knapper und der Bedarf aber immer größer. Deshalb haben sich einige Forscher und Modelabels mal im Meer umgeguckt, was sich da so findet, um Mode herzustellen. Und tatsächlich, sie sind fündig geworden. Auf den ersten Hinhörer nicht so richtig appetitlich. Ein Pulloverchen aus Lachshaut, ein Mantel aus Krabbenpanzer oder eine Hose aus Algen. Und während ich das sage, habe ich schon so einen fischigen Geruch in der Nase. Leonardo-Reporterin Anita Horn stellt uns die ganze Woche hier bei WDR 5 Modematerialien vor, die möglichst nachhaltig sein sollen. Nehmen wir mal die Algen, Anita. Fischig im Geruch, grün und statt kuschelig eher glibberig, oder?
Wenn, dann eher braun und zum Glück nicht glibberig. Meistens werden Braunalgen verwendet. Die haben ganz, ganz viele Vorteile. Das hat mir Katrin Springer, der Arbeitsgruppe Meeresbotanik von der Uni Bremen, erklärt.
Es ist so, dass die Zellwände der braunen Algen einen ganz hohen Gehalt an Zellulose haben und von daher sind natürlich die Fasern interessant. Früher hat man auch braune Algen zum Beispiel als Isolierungsmaterial für Dächer verwendet, auch als Schallschutz. Und dann ist es so, dass Braunalgen ein ganz hohes antioxidatives Potenzial haben. Das heißt, sie halten so zum Beispiel auch Alterungsprozesse auf.
Und das soll auch in der Mode funktionieren. Die meisten Braunalgen für Mode kommen aus den Fjorden Islands oder aus der Nordsee. Und diese guten Eigenschaften aus dem Meer, mit denen wird dann zum Teil auch geworben. Dann heißt es in einigen Werbeslogans, Algenmode sei reich an Vitamin E, an Mineralsalzen, wirkt hautpflegend, vitalisierend und entgiftend. Manche sprechen sogar davon, dass sie gegen Grippeviren und erhöhtes Cholesterin wirken sollen. Mhm. In Deutschland gibt es eine Firma, die stellt Algenfasern her, die Firma Smartfiber. Und diese Firma hat nach der Gründung schon einen deutschen Innovationspreis bekommen.
Jetzt hast du ja ein bisschen was mitgebracht, also so ein Material, woraus die Klamotten hergestellt werden. Kannst du es mal erklären, was ist das? Drei Tütchen, drei Phasen anscheinend.
Genau, das ist die Braunalge einmal gehackt, getrocknet. Das riecht noch so ein bisschen nach Fisch.
Allerdings.
Dann kommt das feinere Pulver zu Mehl gemahlen, eine Art Mehl. Und daraus wird dann in einem bestimmten Verfahren das Garn gemacht. Mhm. Das ist das dritte Tütchen. Ja. Das ist so eine Art Wolle.
Sieht aus wie
grob,
Wolle, genau.
Watte, und das
sehr
wird gezwirnt.
Das genau. ist sehr, sehr weich.
Genau,
ich.
Das ist die isländische Braunalge. Diese Pflanze wird von Smartfiber alle 4 Jahre in den Fjorden abgeerntet. Über der Wurzel, so kann sie sich regenerieren, nachwachsen. Das geht bei Algen 10 bis 30 Mal schneller als bei Landpflanzen. Und diese getrocknete Ernte, die wird dann zu Sea Cells verarbeitet. Genauso sieht das denn aus. Und daraus wird dann tatsächlich die Kleidung.
Also ich muss sagen, so richtig überzeugt bin ich nicht und so richtig vorstellen, demnächst ein Algen-T-Shirt zu tragen, kann ich mir jetzt auch nicht, weil ich immer diesen Geruch in der Nase hätte. Aber irgendeinen Haken, irgendeinen anderen Haken muss es doch auch noch geben bei all diesen Vorteilen, die das hat.
Ich muss dazu sagen, ich habe so ein T-Shirt mal Probe getragen und es riecht nicht mehr nach Fisch. Das ist der erste gute Vorteil. Es könnte Nachteile geben. Algen reichern Wasser und Luft zwar mit Sauerstoff an und sind eine Grundlage unseres Lebens. Jedes zweite Sauerstoffmolekül soll der Photosynthese einer Alge zu verdanken sein. Also auf der Haut grundsätzlich erstmal laut Forschern besser als Kunstfasern. Aber Algen können Schadstoffe aus dem Meer binden, auch wenn das aus den kalten Gewässern wie in der Nordsee oder dem Atlantik weniger vorkommt, sagt Katrin Springer von der Uni Bremen.
Meiner Meinung nach ist es so, dass die Algen einfach so eine besondere Zusammensetzung haben und auch so inhaltsstoffreich sind, dass sie viel bessere Kompetenzen haben und die eigentlich sozusagen viel zu schade dazu sind, für die Mode verschwendet zu werden. Also die eignen sich wirklich viel besser als Nahrungsmittel.
Stichwort Sushi kennen wir alle oder auch als Biokraftstoff. Als Textil können Algen auch vermutlich gar nicht unseren Bedarf an Textilien und Mode decken. Trotzdem steigt dieses Interesse an Algen. Textilforscher der TU Berlin arbeiten gerade mit Braunalgen von der Küste Kubas. Und von der fertigen Faser ist am Ende aber auch gar nicht so viel im T-Shirt drin, sagt Textilexpertin und Ingenieurin Brigitte Ziedlow vom Umweltbundesamt.
Der Algenanteil ist vielleicht 3-4% an der Faser. Aber auch hier gilt wieder, wenn das in Richtung Fast Fashion, Massenproduktion geht, erst dann wird man auch wieder hier sicher die Umweltgefahren sehen.
Genau, das heißt also ganz klar, es werden andere Materialien beigemischt. Das sind dann hoffentlich keine Polyesterfasern. Laut der Aktivistenorganisation Greenpeace ist in den Jahren 2000 bis 2016 der Einsatz von Polyester für Bekleidung von 8 auf 21 Millionen Tonnen angestiegen. Mhm. Fatal für die Ozeane, die gut 70% unserer Erdoberfläche bedecken und aus denen die Algen ja am Ende nun mal kommen.
Allerdings, macht es denn dann überhaupt Sinn, also wenn ich gewillt bin und ein nachhaltiger Verbraucher, Shirts mit Algenanteil zu kaufen, oder ist das am Ende überhaupt gar nicht hilfreich?
Eine höhere Nachfrage an diesen alternativen Materialien kann ja erst einmal große Modemarken zum Umdenken zwingen. Kleinere Labels machen da schon länger mit, so wie zum Beispiel Funktion Schnitt aus Köln. Da habe ich mit Modedesigner Simon Harriman gesprochen, der verkauft Shirts aus C-Cell, weil er sagt, sie sind langlebiger und sollen natürlich eine bessere Qualität haben als Billigware.
So eine C-Cell-Faser wirkt also schon einfach auch hochwertig und nicht ganz so öko. Man kann da auch mit Sport machen, man kann da drin auch schlafen. Man kann auch als Unterziehteil oder als Ober-T-Shirt auch anziehen und man kann es auch bei 40 Grad waschen.
Ja, bisher sind die Textilien noch recht teuer. Ein Top, ein T-Shirt gibt es ab etwa 50 Euro. Das ist eine Menge, aber das Deutsche Modeinstitut sagt, höhere Preise haben durchaus einen Vorteil. Man gibt mehr aus und entsorgt die T-Shirts nicht so schnell. Stichwort Slow Fashion, langsame Mode, die man länger trägt und auch wieder viel mehr wertschätzt.
Slow Fashion und Slow Food, das kannte ich wohl schon. Mode aus Algen, ob sich das durchsetzt, meine Skepsis bleibt, aber regt vielleicht an, noch stärker über alternative Materialien nachzudenken, sagt Anita Horn aus dem WDR5 Leonardo-Team, die uns morgen erklärt, wie man Mode aus Papier, Blättern und Obst macht. Und das klingt für mich auf den ersten Hinhörer, ehrlich gesagt, etwas appetitlicher. Fotos von Mode und Materialien, die Anita Horn uns hier in dieser Woche vorstellt, finden Sie auch nochmal in unserer schönen Bildergalerie auf wdr5.de. Vielen Dank, Anita.
Danke.
Sie hören WDR5. Leonardo, die Wissenschaft. In den letzten Jahrzehnten, da haben wir deutlich mehr über die Zahl der geschiedenen Ehen gesprochen als über geschlossenen Ehen. Dabei gibt es auch hier einen leichten Aufwärtstrend. Seit 2008 lassen sich wieder mehr Paare trauen. Ist die Ehe also kein auslaufendes Modell mehr, sondern ein Zukunftsmodell, weil sie uns am Ende doch gut tut? WDR5 Leonardo Benny Bauerdick, was macht denn die Ehe mit unserer Gesundheit? Hat sie darauf überhaupt Einfluss?
Ja, das hat sie. Verheiratete Männer zum Beispiel wiegen im Schnitt 1,4 Kilo mehr als Unverheiratete. Mhm. Eine britische Forscherin hat 14 Jahre lang über 8000 Männer befragt, immer wieder. Grund für die Gewichtszunahme: gemeinsam schmeckt's oft ja besser und Frauen können tendenziell auch ganz gut kochen. Die Gewichtszunahme beim Ehemann kann aber auch hormonell bedingt sein. Nach der Hochzeit folgen ja oft die Kinder und die sorgen beim Mann für einen sinkenden Testosteronspiegel, der wiederum verantwortlich für die Gewichtszunahme sein kann. Und das kommt noch dazu, wenn das Paar auch Eltern wird, dann fehlt oft die Freizeit für Sport.
Naja, und manchmal kocht man von heute ja sogar auch schon selbst, aber das nur am Rande. Also, das ist dann wohl eher eine Schattenseite der Ehe. Mhm. Gibt es denn auch irgendwas Positives zu vermelden?
Absolut. Verheiratete leben im Schnitt länger. Das haben tschechische Forscher herausgefunden. Männer im Schnitt bis zu 9 Jahre, Frauen immerhin noch bis zu 7 Jahre länger. Auch wenn Männer ja tendenziell in der Ehe dicker sind, leben sie mit Ehefrau an der Seite oft gesünder, rauchen seltener, trinken weniger und ernähren sich ausgewogener.
Kann man denn daraus schließen, Verheiratete leben wirklich gesünder, werden weniger krank und leben deshalb auch länger?
Ja, das eine folgt nicht zwangsläufig auf das andere, aber es ist so, dass Verheiratete seltener krank sind und auch seltener Krebs oder Arthrose kriegen. Das belegen mehrere Studien. Amerikanische Forscher zum Beispiel haben herausgefunden, dass Nicht-Verheiratete bis zu 25% öfter an Krebs erkranken als die, die in einer Ehe leben. Und außerdem auch, dass Tumore bei Verheirateten, sowohl bei Männern als auch Frauen, öfter entdeckt und auch schneller behandelt werden. Soziologen glauben, dass ein Ehepartner einem Orientierung im Gesundheitssystem gibt und dass die Ehefrau oder der Mann einem manchmal auch einfach zwingt, zum Arzt zu gehen.
Aus gesundheitlichen Gründen spricht ja erstmal gar nichts gegen die Ehe, wenn ich das richtig verstehe. Aber was macht die Ehe sonst noch mit dem Menschen?
Sie macht ihn weniger offen und weniger experimentierfreudig. Das belegt eine aktuelle Studie der Uni Münster. Da sind 650 Menschen vor der Hochzeit befragt worden und dann 4 Jahre später. Da ging es um bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, also wie flexibel sie sind, abenteuerlustig, spontan, all sowas.
Und was ist dabei rausgekommen?
Dass all diese Eigenschaften in der Ehe häufig abnehmen, dass Verheiratete zum Beispiel seltener ausgehen, also Party machen, mehr Sicherheit brauchen und einen Job nicht mehr so leichtsinnig kündigen oder auch seltener in fremde Länder verreisen. Das verdeutlicht auch eine Studie aus den USA, die sich genau mit dem umgekehrten Fall auseinandergesetzt hat. Da sind verheiratete Paare befragt worden in der Ehe und dann eben ein paar Jahre später wieder, als sie bereits geschieden waren. Und da ist rausgekommen, dass man nach der Scheidung wieder extrovertierter und offener wird, auch wieder häufiger ausgeht, was ja irgendwie auch Sinn macht, weil man dann ja vermutlich wieder einen neuen Partner sucht.
Richtig, viel Positives dabei, aber trotzdem gehen ja immer noch auch viele Ehen in die Brüche.
Genau, leider. Diverse Studien aus den USA zeigen, häufigster Grund für eine Scheidung ist das Geld. Das geben die Leute zumindest in Umfragen am häufigsten an. Der Unterschied im Verdienst kann oft zu Diskussionen führen. Außerdem führt die vermehrte Nutzung von Facebook und anderen sozialen Netzwerken immer wieder zu Unzufriedenheit in der Ehe und damit auch zu einer höheren Scheidungsrate. Und das hier ist etwas kurios, aber das belegt eine amerikanische Studie, wo immerhin 3000 Paare befragt worden sind. Je günstiger die Hochzeitsfeier ist, desto länger hält die Ehe. Eine Erklärung dafür gibt es aber nicht.
Aber die besten Partys sind ja nicht immer die mit dem besten Buffet. Die Erfahrung haben wir ja auch schon gemacht. Und vielleicht konzentrieren sich diese Paare da doch noch mehr auf sich selbst. Alles nur Mutmaßung meinerseits. Fest steht, die Ehe verändert uns Menschen, unser Wesen, aber auch die Gesundheit. Die Scheidung tut das allerdings auch. Vielen Dank an WDR5 Leonardo-Reporter Benny Bauerdieck.
Gerne.
Jede Woche gibt es schwere Verkehrsunfälle mit Lkw und das liegt oft daran, weil die Fahrer zu lange am Steuer sitzen oder weil die Lkw überladen oder die Sicherheitssysteme manipuliert wurden. Das Problem für die Polizei wird es immer schwerer, die Lkw zu kontrollieren. Entweder fehlt es an Personal oder zu wenig Beamte haben überhaupt eine Ausbildung, um die Lkw zu kontrollieren. In Düsseldorf sitzen heute Verkehrsexperten zusammen, die darüber diskutieren, ob hier nicht Wirtschaftlichkeit vor Sicherheit geht und wie besser kontrolliert werden könnte. Das wird ein Thema sein, gleich im WDR5 Westblick mit Uwe Schulz. Wir von Leonardo, wir verabschieden uns für heute, aber es gibt uns noch einmal in der Wiederholung heute Nacht 0.05 Uhr hier auf WDR5. All das, was Sie heute hier bei uns bei Leonardo verpasst haben oder aber den Podcast auf wdr5.de. Das ganze Team verabschiedet sich für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Feierabend. Ich bin Steffi Klaus. Tschüss.
Informationen zu allen WDR5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.